Deutschlandfunk, Marktplatz.
Herzlich willkommen zum Marktplatz, die Sendung für Verbraucherfragen. Für Sie im Studio bis 11:30 ist Sina Fröndrich. Schönen guten Tag. Und ich möchte beginnen mit einem Zitat, das schon etwas älter ist. Sir John Dimley, Lord of Manor of Charlton and Henry Castle, wünscht einen Vertrag der Ehe mit einer jungen Frau zu schließen. Die Frau muss ein eigenes Vermögen von 300 Guineas besitzen. Es ist gleich, ob sie Jungfrau oder Witwe ist oder ob sie von ihrem vorherigen Ehemann schwanger ist. Eine Kontaktanzeige aus dem 17. Jahrhundert war das. Damals hatte in London wohl die erste Vermittlungsagentur eröffnet und der erste Kunde war eben wohl jener Lord. Zugegeben kein wirklicher Romantiker, sondern eher ein Pragmatiker. Aber so viel lässt sich festhalten, mit dieser Anzeige hat die Zeit der Partnervermittlung begonnen. Ein Markt, der sich fest etabliert hat und der sich vor einigen Jahren durch das Internet nochmal ordentlich verändert hat. Man sucht online, man vermittelt online. Jeder Zweite, der einen Partner sucht, macht das mit Hilfe des Internets, mit Online-Partnervermittlungen, mit Single-Börsen. Mehr als 170 Millionen Euro Umsatz macht die Branche. Es ist also ein Markt, mit dem Geld gemacht wird. Aber werden damit auch Partnerschaften vermittelt? Und wenn ja, was muss man dabei beachten? Darüber wollen wir heute sprechen im Marktplatz. Verlinkt, verabredet, verliebt. Was hilft bei der Partnersuche? Das ist unser Thema bis 11:30. Und Ihre Fragen beantworten drei Experten, die ich herzlich begrüße. Pamela Mucha hier bei mir im Kölner Studio vom Internetportal singlebörsenvergleich.de. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und in Hamburg haben wir heute gleich zwei Gesprächsgäste zugeschaltet. Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale. Sie kennt sich vor allem mit rechtlichen Fragen aus, wenn es um Online-Partnerbörsen geht. Guten Morgen nach Hamburg.
Guten Morgen.
Und bei ihr ist Dana Rittig. Sie berät seit 10 Jahren Singles, die auf der Partnersuche sind. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Drei Expertinnen heute. Ich muss dazu sagen, dass das alles Frauen sind. Das ist reiner Zufall und nicht beabsichtigt. Aber so oder so werden wir versuchen, Ihre Fragen zur Online-Partnersuche zu beantworten. Was möchten Sie wissen? Welche eigenen Erfahrungen haben Sie gemacht? Berichten Sie uns und stellen Sie Ihre Fragen und das gerne auch anonym. Und zwar einmal unter der kostenlosen Nummer 00800 4464 4464. Nochmal zum Mitschreiben. 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schicken an die Adresse marktplatz@dradio.de. Dradio in einem Wort. Eine Faxnummer haben wir auch. Die lautet 00800 4464 4465. 00800 4464 4465. Und auch bei Facebook können Sie Ihre Fragen stellen auf der Deutschlandfunk-Facebook-Seite. Und jetzt möchte ich gleich zu Beginn mal von der Runde wissen, wir sind jetzt hier zu viert. Wer von Ihnen kennt denn jemanden, der seinen Partner über eine Online-Börse kennengelernt hat? Frau Mucha, wie sieht es denn bei Ihnen aus?
Also wenn ich mich in meinem Bekannten- und Freundeskreis umblicke, ist mir aufgefallen, dass ich sowohl eine bezaubernde Liebesgeschichte kenne, die in der Offline-Welt ihren Anfang genommen hat, als eben auch eine, die beim Online-Dating entstanden ist. Und bezaubernd, weil auch der Zufall, magische Momente und Widrigkeiten da eine Rolle gespielt haben, bis man sich fand.
Und die gibt es auch online, diese magischen
Momente. Die gibt es auch online, ja.
Frau Rehberg, haben Sie dann im Bekanntenkreis ein Pärchen, das sich übers Internet gefunden hat?
Ja, das habe ich auch. Ich kenne zwei, die inzwischen auch sehr glücklich sind, verheiratet, Kinder haben. Also das ist sicherlich eine Möglichkeit, einen Partner zu finden.
Frau Rittig, Sie als Single-Beraterin, wie viele Ihrer Kunden melden sich denn danach und berichten, dass es online auch geklappt hat?
Ach doch, es sind schon einige. Also online ist wirklich eine gute Methode und ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis wirklich einige, die sich durch das Internet kennengelernt haben und damit jetzt sehr glücklich sind.
Also ist schon eine ganz gute Quote, wenn wir jetzt hier bei uns in der Runde rumfragen. Inzwischen gibt es wohl 80 Millionen Mitgliedschaften in Online-Börsen und Online-Partnervermittlung, aber das sind auch viele Karteileichen, die da drunter sind. Aktiv nutzen 7 Millionen Deutsche Online-Dating-Plattformen, fast 2 Millionen davon zahlen dafür. Und wen man fragt, der hat sehr eigene Erfahrungen damit gemacht. Und wir wollen jetzt mal einen Erfahrungsbericht hören. Eine Kollegin, Ende 20, hat ihr Glück im Internet gesucht. Ja, und ob sie fündig geworden ist, hören wir mal, was sie für Erfahrungen gemacht hat.
Was für eine schwere Aufgabe. Ich suche den Mann fürs Leben. Zeit dafür habe ich eigentlich nicht. Ich arbeite viel und fürs durch die Kneipen ziehen fühle ich mich zu alt. Bei der Arbeit und auch in meinem Freundeskreis, eigentlich ja die Orte, jemanden kennenzulernen, gibt es keinen passenden Single-Mann. Ich versuche es beim Online-Dating-Portal elitepartner.de. Es gibt doch erstaunlich viele Geschichten von Freunden, die jemanden kennt, der da seinen Partner kennengelernt hat.
Das Profil.
Wie präsentiert man sich und das, was man in einem Mann sucht? Ein komplizierter Fragebogen ordnet mich ein. Außerdem muss ich viele Informationen preisgeben. Was ist mein Lieblingsessen? Reise ich gern? Wie wichtig ist Treue? Will ich Kinder? Muss ich das jetzt schon wissen? Schließlich bin ich zufrieden mit meinem Profil. Ja, das bin tatsächlich ich, irgendwie. Aber dass so ein Steckbrief von mir von jedem gelesen werden kann, ein bisschen unheimlich ist es schon.
Die Suche.
Die ersten Mails trudeln ein oder eher überfluten mich. Am Anfang sicher 50 pro Tag, später bis zu 10. Manche Männer machen sich Gedanken und fragen mich etwas Persönliches. In 2/3 der Fälle klingt eine Nachricht allerdings ungefähr so.
Hallo Unbekannte. Na, wie war dein Wochenende? Ich war mit Freunden surfen. War echt super. Meld dich doch mal, wenn dir meine Fotos gefallen.
Naja, etwas besser als das.
Hallo schöne Frau. Ich weiß, ich bin um einiges älter als du. Ich fühle mich aber jung. Ich lebe in der Schweiz, bin aber ab und zu mal in Deutschland. Freue mich über eine Nachricht von dir.
Nach ein paar Wochen wird klar, Online-Dating ist ganz schön anstrengend. Viele Stunden am Computer, eine Nachricht nach der anderen und ein bisschen fühlt man sich wie in einem Supermarkt für Menschen. Mann mit Haustier? Nein. Mann ohne Haare? Nein. Mann mit Kindern? Nein. Ich klicke sie weg, diese Menschen, ohne sie jemals richtig kennengelernt zu haben. Aber ich muss auch selbst einstecken, denn so machen die Männer das natürlich auch mit mir. Absagen, absagen, absagen. Nichts für ein schwaches Selbstbewusstsein. Immerhin hat das Portal schon einen Text vorformuliert. Förmlich, höflich, aber unmissverständlich.
Liebes Mitglied, vielen Dank für Ihre Anfrage. Ich habe mir Ihr Profil aufmerksam angesehen. Mein Eindruck ist jedoch, dass wir nicht gut zueinander passen, weil ich an der einen oder anderen Stelle andere Vorstellungen von meinem zukünftigen Partner habe. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Partnersuche und verabschiede mich mit freundlichen Grüßen.
Und trotzdem ist es wie ein Sog, wie Glücksspiel. Vielleicht ist es ja der Nächste. Bestimmt ist es der Nächste. Ich schaue mir auch Singlegruppen beim sozialen Online-Netzwerk Facebook an und teste das kostenlose Datingportal finja.de. Dort sind die Absagen noch trister. Es gibt gar keine. Erfolgsquote leider 0. Ein Jahr, einige 100 € Portalgebühren und einige Dates später ist mein Experiment Online-Dating fürs Erste zu Ende. Einige Männer fand ich nett, aber Freunde sucht hier niemand, nur Partner. Außerhalb der Online-Portale bin ich leider auch noch nicht fündig geworden. Immerhin ist angeblich jeder Zweite unter 30 Single, bei den Älteren jeder Dritte. Ein bisschen Hoffnung gibt es also noch. Mein Profil beim Online-Dating habe ich übrigens noch nicht ganz gelöscht. Man weiß ja nie.
Tja, die Hoffnung stirbt eben zuletzt. Ein Selbstversuch war das auf der Suche nach dem richtigen Partner im Internet, in diesem Fall bislang erfolglos. Obwohl die Kollegin da ja doch einiges ausprobiert hat, Frau Rittig, Single-Beraterin, war die Kollegin dann hartnäckig genug?
Die Kollegin, die war sicherlich hartnäckig. Wenn sie jetzt zu mir in die Beratung gekommen wäre, dann hätte ich mir mit ihr erstmal ihr Profil angeguckt und geguckt, was in ihrem Profil eigentlich drinsteht. Und geguckt, wie aussagekräftig sie das formuliert hat, ob sie reingeschrieben hat, was sie eigentlich anzubieten hat, was man mit ihr erleben kann. Dafür, dass sie dadurch Zuschriften, ich sag mal, anziehen kann, generieren kann, die dann auch eher zu ihr passen.
Frau Mucha, wie lange dauert es denn durchschnittlich, bis man einen erfolgreichen Partner gefunden hat? In dem Beispiel hat sie es jetzt ein Jahr lang versucht, war ein Jahr lang angemeldet. Das hat jetzt bislang nicht funktioniert. Gibt es da Erfahrungswerte?
Also es gibt keinen Standardwert, den wir da angeben könnten. Also ich denke, ein Jahr ernsthafter Partnersuche, das ist schon eine ganze Dauer. Es gibt Leute oder es gibt Fälle, die melden sich an, sind dann noch frisch, unverbraucht, haben noch keine schlechten Erfahrungen gemacht und da dauert es ein paar Tage. Dann treffen die sich zum ersten Mal und haben sofort jemanden gefunden. Und wir sagen so, im Schnitt gehen Singles ein halbes Jahr bis ein Jahr in Single-Börsen, wenn sie nach einer langfristigen Partnerschaft Ausschau halten. Ob sie dann in dieser Zeit fündig werden, dafür gibt es natürlich keine Garantie, denn viele Faktoren spielen da eine Rolle.
Es gibt wahrscheinlich auch keine Erfolgsquote, dass man sagen kann, in dem und dem Fall wird es klappen oder es klappt irgendwann für jeden. Da kann man wahrscheinlich auch keine Angaben drüber machen?
Also wir gehen davon aus mittlerweile, dass circa 30%, also jeder Vierte, beim Internet-Dating auch fündig wird. Wobei fündig natürlich keine Aussage darüber macht, wie lange dann so ein Kontakt oder so eine Beziehung währt. Bei den großen Partnervermittlungen ist es sogar einer von drei Singles, der eine Partnerschaft findet. Aber wie gesagt, über die Qualität der Partnerschaften und die Dauer können wir natürlich keine Aussage machen.
Ich würde gerne mal ein bisschen darüber sprechen, wer denn eigentlich inzwischen über das Internet auf die Partnersuche setzt. Frau Rittig, wie ist denn das bei Ihnen? Kann man da einen Unterschied machen zwischen Mann, Frau? Wer kommt da so zu Ihnen in die Beratung und sagt dann, ist dann auch offen, um ins Internet zu gehen? Kann man da überhaupt einen Unterschied feststellen, oder?
Es sind wirklich sehr, sehr viele. Vom Alter her kann ich sagen, die Jungen sind da natürlich sehr aufgeschlossen. Wenn es dann Richtung 50 oder 60 geht, dann sind da manchmal schon Vorbehalte. Bringt denn das was? Und ich habe so viele schlechte Erfahrungen von anderen gehört. Ich traue mich nicht oder ich habe keinen Computer. Und das ist ja auch so unromantisch. Da sind ganz viele Vorbehalte, dass jemand nicht gerne ins Internet gehen möchte. Oft ist es so, dass sie dann irgendwann doch den Vorteil sehen und dann in das Internet gehen. Und das sind sowohl Männer als auch Frauen.
Sind denn die Vorbehalte begründet? Ist es denn unromantisch, über das Internet zu suchen?
Naja, es ist natürlich nicht wie die Liebe auf den ersten Blick. Aber wenn es darum geht, einen Partner zu finden und diejenigen, die zu mir kommen, die möchten einen Partner finden, mit dem sie dann auch langfristig wirklich glücklich sind, sprich einen passenden Partner, da geht es manchmal auch um einfach andere Kriterien. Und da ist das Internet einfach ein super Werkzeug, um Gelegenheiten zu schaffen, um neue Leute kennenzulernen, die man sonst im normalen Alltag einfach nicht kennenlernen würde.
Wenn wir uns jetzt die Mann-Frau-Verteilung angucken, vielleicht auch an Sie, Frau Mucha, die Frage, gibt es denn da einen Unterschied, wie Mann online sucht und wie Frau online sucht?
Also es ist tatsächlich ganz klassisch, dass dem Mann bei der Online-Partnersuche schon noch die Jägerposition oder die Jägerrolle zukommt und die Frau ist immer noch ganz klassischerweise die Gejagte. Das heißt, 90% aller Erstkontakte gehen in der Regel von Männern aus. Man hat natürlich eine etwas andere Situation bei den Online-Partneragenturen. Da bekommen ja Mann und Frau Partnervorschläge unterbreitet und haben dann die Möglichkeit, denjenigen oder diejenige anzuschreiben.
Weil Sie jetzt gerade nochmal Partneragentur sagten, würde ich gern jetzt zu Beginn der Sendung auch nochmal den Unterschied zwischen Singlebörsen und Online-Partnervermittlungen aufdröseln. Da gibt es ja einen Unterschied. Die funktionieren, also die Online-Partnersuche im Netz kann ja über eine Partnervermittlung stattfinden, aber eben auch über Singlebörsen. Da gibt es einen Unterschied zwischen beiden, die funktionieren anders.
Ja, also wir unterscheiden da im Groben zwei Methoden. Bei den Online-Partnervermittlungen haben sie klassischerweise einen komplexen Persönlichkeitstest vorangeschaltet, aufgrund dessen dann eben über ein Matching-Verfahren Partnervorschläge unterbreitet werden. Das heißt, sie gehen nicht selbst auf die Suche und auf die Jagd, sondern der Anbieter oder das Portal macht ihnen aufgrund ihres Persönlichkeitsprofils und ihrer Suchkriterien bestimmte Vorschläge. Bei den Kontaktanzeigenportalen ist es ein bisschen anders. Da erstellt man sich eben ganz klassisch, wie es früher auch bei der Zeitungsannonce war, ein Profil, ein aussagekräftiges Bild dazu und geht dann eben selber auf die Suche.
Was empfehlen Sie, Frau Rittig, Ihren Kunden im Prinzip? Was ist Ihrer Meinung nach besser, eine Singlebörse oder eine Online-Partnervermittlung? Oder machen Sie das abhängig, je nachdem, wer wie welche Bedürfnisse hat?
Also im Idealfall würde ich Sie alle eher zu Partnervermittlungen im Internet schicken, sei das Elite-Partner, sei das Parship. Wenn da bei diesen Vermittlungen auch beide Personen zahlen und man da davon ausgehen kann, dass beide wirklich ernsthaft auf der Suche nach einem passenden Partner sind. Bei den Börsen ist das nicht unbedingt der Fall und ich sag mal, die fragwürdigen Geschichten, die tauchen eher auf, wenn jemand eben in Börsen unterwegs war und da ganz schreckliche Erfahrungen gemacht hat. Wenn jemand jetzt zu mir mir kommt, wo das mit dem Geld allerdings so eine Frage ist und die sich nicht sicher sind, ob sie das ausgeben möchten, ja oder nein, die gehen dann auch mal in die Börsen und besonders mit eben einem aussagekräftigen Profil habe ich da auch sehr gute Erfahrungen mitgesammelt, dass das auch funktioniert. Aber ich würde eher zu den Partnervermittlungen tendieren.
Frau Mucher, das ist bei Ihnen, Sie nicken hier gerade, das ist ja bei Ihnen ähnlich.
Ja, also ich würde das auch unterstützen, ganz besonders, wenn es, wie Frau Rittig sagt, um die Suche nach einer langfristigen Partnerschaft geht. Denn wenn Singles bereit sind, da nun auch eine gewisse Summe für zu investieren, dann meinen sie es in der Regel ernst. Und so ein Mitgliedschaftsbeitrag ist ja auch eine gewisse Hürde für Spaßvögel, die sich einen Witz daraus machen und oder vielleicht auch Geld damit verdienen wollen.
Das heißt, es ist für Sie dann schon auch so ein Kriterium, dass wenn man für eine Seite zahlt, beziehungsweise für ein Profil zahlt, für die Vermittlung bezahlt, dass man dann auch eine größere Garantie hat, dass man auch seriöse Anfragen bekommt. Also Kosten steht auch gleich für Seriosität.
Ja, denn ein großer Teil oder ein Teil der Kosten werden natürlich auch investiert, um Spam-Profile auszusortieren, um eben Profile mit betrügerischen Absichten auszusortieren. Also das ist schon ein gewisser Garant und es ist, wie gesagt, ja auch eine Zugangshürde für unlautere Absichten.
Und wenn wir jetzt gerade bei den Kosten sind, man muss ja nicht immer von Anfang an was bezahlen. Welche Stufen gibt es da? Wie genau funktioniert das?
Also die Anmeldung, die Registrierung bei den Partneragenturen der Persönlichkeitstests, das ist in aller Regel kostenlos und dient eben dazu, dass Singles, das empfehlen wir auch, sich auf mehreren Plattformen oder bei mehreren Agenturen anmelden können und sich umschauen können oder sich zumindest mal anschauen können, wie funktioniert das hier im Inneren, wie schaut das aus, fühle ich mich hier wohl. Und dann gibt es eine Schwelle, dann, wenn es um die aktive Kontaktaufnahme geht, dann fällt also meistens eine Mitgliedsgebühr an.
Wenn wir das nochmal klassifizieren, was kostet denn die Suche so im Allgemeinen? Also auf wie viel muss ich mich da einstellen?
Also die Online-Partneragenturen sind etwas hochpreisiger als die Kontaktanzeigenportale, die wir eben ja im Vergleich hatten. Da zahlt man für 3 Monate, also die meisten Partneragenturen bieten 3 Monate als Mindestlaufzeit an, so zwischen 170 und 200 Euro. Bei den Kontaktanzeigenportalen wie bei Friendscout zum Beispiel, da sind es zwischen 70 und 90 Euro.
Also das ist was, womit man rechnen muss am Anfang. Wir haben es auch am Anfang gehört in dem Erfahrungsbericht, dass man zu Beginn, wenn man sich anmeldet, auch relativ viele Zuschriften bekommt. Ködern die Vermittler denn damit auch ein bisschen, dass man dann eben auf die nächste Stufe geht?
Also wenn Sie ganz neu in der Rotation sind, dann bekommen Sie natürlich erstmal viele Kontaktvorschläge. Das dient ja auch dazu, dass Sie erstmal aktiv werden können, dass Sie auch viele Chancen angeboten bekommen, auf die Sie eingehen können. Es hängt auch sehr stark davon ab, wie aktiv Sie selbst sind. Wenn Sie sich einmal in der Woche einloggen und mal schauen, was so los ist, kaum antworten auf Kontaktvorschläge, dann sind Sie auch nicht so häufig drin in der Rotation und werden auch nicht so häufig vorgeschlagen. Also das hat der einzelne Single auch schon sehr stark selbst in der Hand.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk heute mit dem Thema Partnersuche im Internet, lieber auf den ersten Klick sozusagen. Bis 11:30 sprechen wir darüber und Ihre Fragen beantworten Pamela Mucher von singlebörsevergleich.de, Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg und Dana Rittig, sie ist Singleberaterin in Hamburg und Sie können uns anrufen. Ich gebe nochmal die Nummer durch. Sie können auch gerne anonym anrufen unter der 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Frau Rehberg, an Sie die Frage. Sie haben sich zuletzt mit einigen rechtlichen Fällen beschäftigt und konnten jetzt erst vor 2 Tagen in Bezug auf den Persönlichkeitstest bei Elitepartner einen juristischen Erfolg vermelden. Was genau war denn da das Problem?
Also das Problem war, und man muss ja sagen, dass dieses Verfahren nun leider auch über 2 Jahre gedauert hat, war ja so, dass die Leute, die widerrufen haben, denen wurden 99 Euro für ein ausführliches Persönlichkeitsgutachten für eine PDF-Datei in Rechnung gestellt. Also die Partnervermittlung stand auf dem Standpunkt, diese Kosten sind nicht zu erstatten. Man hat dieses PDF-Dokument ja erhalten und deswegen muss man es jetzt kaufen oder dafür bezahlen. Man konnte es nicht separat kaufen, also es war immer Bestandteil dieser Partnervermittlung. Das ging unserer Ansicht nach nicht und wir haben dann ja gewonnen vor dem Landgericht Hamburg und Elite-Partner hat letztendlich die Berufung gegen das Urteil zurückgenommen. Leider muss man sagen, dauern solche Verfahren eben lange und während der ganzen Zeit, solange das nicht rechtskräftig ist, wird natürlich auch noch versucht, dieses Geld zu fordern und wir raten den Leuten natürlich jetzt auch, die gezahlt haben, das zurückzufordern.
Das heißt, die Konsequenz in Zukunft wäre dann, was ergibt sich aus dem Urteil?
Ja, also es ergibt sich daraus, dass sie diese Klausel, so wie sie sie verwandt haben, nicht mehr verwenden dürfen. Allerdings sind jetzt auch Partnervermittlungen dazu übergegangen, zu sagen, okay, wenn die Leute widerrufen, dann wird eben Wertersatz fällig, wenn sie schon eine Nachricht gelesen haben oder schon eben ein Bild angeguckt haben oder eben kostenpflichtige Leistung genutzt haben, dann müssen sie dafür Wertersatz leisten. Dieser ist erstaunlich hoch, der da in Ansatz gebracht wird, also ist auch fast immer die gesamte Mitgliedschaft. Das ist unserer Meinung nach auch nicht in Ordnung, aber so wird das derzeit von manchen gehandhabt.
Also das heißt ganz praktisch, wenn ich so einen Persönlichkeitstest gemacht habe und mich dann entscheide, wieder abzumelden, dann habe ich das Recht, das Geld zurückzufordern.
Wenn ich widerrufe, dann muss ich nicht für die Laufzeit bezahlen. Der Vertrag ist ja dann widerrufen, er besteht dann ja nicht mehr. Die Frage ist, ob ich für genutzte Leistung eventuell Wertersatz leisten muss. Aber dann ist natürlich ganz, ganz die Frage, in welcher Höhe dann überhaupt.
Mhm. Welche rechtlichen Fallstricke lauern denn dann noch, wenn ich mich dafür entscheide, auf solchen Seiten anzumelden?
Ja, ein ganz großes Problem ist natürlich, man muss da unterscheiden zwischen diesen Kontaktbörsen, wo ich selber wie im Katalog blätter und Kontakt aufnehme. Da ist es sicherlich Laufzeit gebunden. Das heißt, ich musste auch immer im Blick haben, wann muss ich kündigen, damit sich der Vertrag nicht automatisch verlängert. Das ist ja meistens so vorgesehen. Anders bei den Partnervermittlungen, die sich ja auch so nennen, die ja auch sagen, wir bringen da individuell Leute zusammen. Da besteht meiner Meinung nach ein Recht zur außerordentlichen Kündigung, also fristlosen Kündigung. Das sehen aber viele Partnervermittler natürlich nicht so und sagen das Bestände nicht. Man hat dann immer Ärger und ist ein bisschen nervig. Also unabhängig davon, dass es meiner Meinung nach besteht, sollte man auch da von Anfang an gucken, wann muss ich kündigen, wenn ich diesen Vertrag beenden will.
Und sind denn diese Fristen, was muss ich beachten, wie kündige ich, ist das denn nach Ihrer Einschätzung leicht aufzufinden?
Man findet es schon, aber das Problem auch da wieder, da verbirgt sich auch wieder was. Es ist in manchen vorgesehen, dass man nicht per E-Mail kündigen kann, was vielleicht auch den einen oder anderen überrascht, der ja alles per Klick macht und dann soll er per Briefpost kündigen. Ob das nun so geht, halte ich auch für bedenklich. Unabhängig davon sollte man aber immer aus Beweisgründen per Einschreiben kündigen, damit man beweisen kann, dass es zugegangen ist.
Frau Mucher, sehen Sie da auch Nachholbedarf bei den Partnerbörsen? Dass man es eben nicht online, es läuft ja alles online, aber die Kündigung anscheinend eben noch nicht. Da reicht eine E-Mail nicht aus.
Also sie reicht in einigen Fällen aus, in anderen nicht. Und wir raten da den Singles, den Usern einfach immer auf Nummer sicher zu gehen. Das heißt, am besten sich schon im Voraus zu notieren, bis wann muss ich schriftlich gekündigt haben und es dann möglichst auch so früh zu tun, dass man eine schriftliche Bestätigung dann noch anfordern kann. Und wir weisen in unseren Tests auch immer darauf hin, ob sich ein Abo im Einzelfall automatisch verlängert, um dann nochmal auch in der Regel um die gleiche Laufzeit, teilweise sogar um längere Laufzeiten, oder ob Abonnements automatisch auslaufen. Und da raten wir aber wirklich auch jedem Single einfach einen Blick drauf zu werfen und sich das einfach zu notieren.
Aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass der ein oder andere sich vielleicht gleich auf mehreren Plattformen gleichzeitig anmeldet. Wie kann man da noch den Überblick behalten? Wann muss ich wie, wo kündigen? Wo verlängert sich welches Abo um wie lang? Ab welchem Zeitpunkt?
Ja, also das liegt schon in der Verantwortung des Einzelnen selbst. Und es ist ja bei einem Zeitungsabo auch nicht anders. Also wenn Sie mehrere Zeitschriften abonniert haben, die laufen auch so lange weiter, bis Sie sich für eine Kündigung entscheiden. Wir erleben häufig, dass Singles sehr unbedarft und wenig vorbereitet sich dann eben anmelden, bezahlte Mitgliedschaften eingehen, sich aber die AGBs nicht näher angeschaut haben oder sich eben auch mal die Testberichte anschauen und denen dann so elementare Informationen fehlen. Der Gesetzgeber schützt ja mittlerweile die Verbraucher auch in gewisser Weise. Also es gibt das sogenannte Buttonlösungsgesetz, das eben vorschreibt, bevor Sie auf den Button jetzt kaufen drücken, müssen Sie gut sichtbar alle Informationen erhalten, ob Sie da eine längerfristige Verpflichtung eingehen oder nicht. Also ein bisschen Eigenverantwortung ist schon bei jedem gefragt.
Frau Rittig, Sie als Singleberaterin, ja. Was empfehlen Sie denn dann Ihren Kunden? Mehrere, soll man sich bei mehreren Plattformen anmelden? Erstmal nur eine und welche dann in dem Fall?
Also wie ich schon gesagt habe, bei mir sind Elite-Partner und Parship ganz klar die Favoriten. Je nachdem, wo diejenigen, die zu mir kommen, geografisch wohnen. Und dann rate ich erstmal zu einer. Und ich rate dazu, gleich mit der Anmeldung die Kündigung einzureichen, dafür, dass man das dann gar nicht erst vergisst, dafür, dass das dann gleich geschieht.
Wie ist es denn aber mit so kostenlosen Seiten wie finja.de zum Beispiel? Das kostet ja nichts, könnte man ja dann doch sagen, man macht das parallel?
Ja, kann man durchaus machen. Also wie die Frau Rehberg auch schon gesagt hat, das ist dann manchmal wie Shoppingkatalog. Man hat zahllose Vorschläge, Fotos sind manchmal sehr skurril. Man muss einfach gucken, ob man damit zurechtkommt, ob einem das liegt oder ob man sagt, okay, ich probiere das erst dann mit der einen Partnervermittlung, mit der einen Börse, in der ich drin bin und gucke, wie ich damit zurechtkomme. Und wenn das nicht funktioniert oder wenn ich dann merke, dass die Zuschriften nach einem gewissen Zeitraum einfach weniger werden, dann kann ich immer noch gucken, ob ich woanders hingehe oder dass ich dann nach einem halben Jahr woanders hin wechsel.
Sie sagten jetzt gerade schon Shoppingkatalog. Frau Mucher, da würde ich noch mal Sie gerne ansprechen wollen. Es gibt da auch schon sehr, ja, ich will nicht sagen skurrile Seiten, aber Shop a Man ist eine Plattform. Das ist, klingt ja auch schon sehr speziell, aber der Name ist auch Programm. Der Mann wird zur Ware, die Frau zur Einkäuferin.
Ja, also man darf das und sollte es auch mit einem Augenzwinkern betrachten. Es ist natürlich so, dass auf dem Online-Dating-Markt, der in gewisser Weise gesättigt ist, was die Singles betrifft. Also es kommen nicht mehr wahnsinnig viele Singles dazu, sondern das hat sich so eingependelt bei 7 Millionen, wie Sie es gesagt haben. Die Portale können sich eigentlich nur noch weiterentwickeln, wenn sie eine lustige Idee haben, eine frische Idee. Und so ist eigentlich auch Shop-a-Man zu sehen. Und es wird erstaunlich gut angenommen, auch bei den Männern. Denn, wie ich schon sagte, das sind klassischerweise immer noch, die haben noch die Jägerrolle. Und viele Männer finden das ganz angenehm, auch mal die Gejagten oder die gekaufte Ware zu sein. Und mit einer gehörigen Portion Humor kann das Spaß machen, ja.
Das heißt, die Partnerbörsen oder Singlebörsen überlegen sich sozusagen auch neue Geschäftsmodelle und das ist eines davon. Wir haben jetzt einen ersten Hörer in der Leitung, Roland Horne aus Mainz hat uns angerufen. Herr Horne, was ist Ihr Beitrag zur Sendung?
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich bin jetzt nicht, passe nicht in das klassische Profil Ihres Themas heute Morgen rein, aber ich habe die Lieben meines Lebens sozusagen übers Internet wiedergefunden. Und das ist auch online, hat nichts gekostet. Und es war aber eine technische Möglichkeit, auf der ich sehr, sehr dankbar bin, weil ich hätte sonst meine Frau niemals wiedergefunden. Wir hatten uns 25 Jahre nicht gesehen. Das war, wir waren damals 18, 19, aber eigentlich zu jung. Ich habe sie nie vergessen. Und dann über die Möglichkeit Internet und was man da so alles machen kann. Sie ist Irin, sie war in Australien, USA, in Frankreich, in Niederlande. Und dann habe ich sie einfach wieder aufspüren können. Das ginge ohne das Internet jedenfalls so einfach nicht.
Das heißt, Herr Horne, Sie wollen jetzt alle dazu ermutigen, auch den nächsten Schritt noch zu gehen und sich vielleicht auch in Partnerbörsen anzumelden oder?
Das kann ich nicht sagen, da habe ich keine Erfahrung mit. Ich will auch ehrlich sagen, dass ich da eine gewisse Distanz zu habe. Nein, ich will nur sagen, dass online ja nicht nur Partnerbörsen heißen, sondern dass online ja auch das Internet als Ganzes ist. Und ich denke, dass es ja viele Menschen gibt, die sagen, ach Mensch, den oder die habe ich aus den Augen verloren. Und da sollte man mal die Möglichkeiten wahrnehmen, die das Internet bietet. Und dann hat man Riesenchancen, diesen Mensch, den man eigentlich gerne noch mal sehen möchte. Ich hatte nicht so viel Glück, ich hatte 2 gescheiterte Beziehungen und habe eigentlich meine Liebe des Lebens nie vergessen. Und wir sind jetzt, das ist jetzt 8 Jahre her, wir sind jetzt seit gutem Jahr verheiratet und ich bin so glücklich darüber.
Herr Horne, da freuen wir uns für Sie. Und dann möchte ich mal davon ableiten, an Frau Mucher die Frage weitergeben. Es gibt ja, vielen Dank, Herr Horne, für Ihren Anruf.
Schöne Geschichte.
Und wenn wir jetzt von dieser Geschichte ausgehen, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, eben auch über Facebook beispielsweise, Partner zu finden. Man muss denjenigen nicht immer vorher kennen, aber welche Möglichkeiten gibt es da? Also abseits der großen Börsen und...
Also wir werden immer wieder gefragt, ob Facebook eigentlich auch zum Bereich Online-Dating oder Online-Partnersuche dazu zu zählen ist. Und wir sagen nein, nicht im klassischen Sinne. Facebook, das ist eher eine Plattform, die sich zum Beispiel anbietet für solche Geschichten, wie sie jetzt der Hörer beschrieben hat. Also zur Pflege bestehender Kontakte oder eben zum Wiederbeleben oder zum Wiederfinden alter Kontakte, verlorener Kontakte. Es hat sich noch ein zweiter Zweig entwickelt, den nennen wir Social Dating. Das sind dann Plattformen, wo es ums Voten, Chatten, Flirten geht, aber auch nicht gezielt um die Partnersuche. Und Online-Dating im engeren Sinne, das sind aber dann schon Single-Börsen, also Kontaktanzeigenportale und Partnervermittlungen, die sich dazu einfach eignen.
Mhm. Davon ausgehend gibt es ja auch noch, weil Sie jetzt sagten, Social Dating, das Mobile Dating. Frau Mucher, Frau Rittig, welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Also, dass man eben mit Apps arbeiten kann, dass man irgendwie angezeigt bekommt, im Umkreis von Ihnen sind gerade 40 andere Singles unterwegs, die auch suchen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich damit noch keine Erfahrung gesammelt habe.
Ja, also Mobile Dating, wir werden jetzt vom Single-Börsen-Vergleich in Kürze auch eine große Studie zum Mobile Dating herausbringen. Wir sagen, Mobile Dating wird schon in erster Linie zum Flirten, Daten, lockeren Treffen, Verabreden genutzt. Also eben, das hat diesen Social-Dating-Faktor. Die großen Partnervermittlungen bieten meistens zusätzlich noch eine Mobile-App an, über die man dann Kontaktvorschläge abrufen kann, wenn man unterwegs ist. Also die bieten einfach so eine flexible Handhabung zusätzlich an. Aber bei der ernsthaften Partnersuche, wenn es eben auch darum geht, erstmal so ein Profil auszufüllen oder einen Persönlichkeitstest zu machen, da haben wir die Erfahrung gemacht, das findet schon noch von zu Hause aus, vom Computer oder vom Laptop statt.
Wir haben einen nächsten Hörer in der Leitung. Jürgen Förster aus Bremen hat uns angerufen. Herr Förster, guten Morgen. Was ist denn Ihr Beitrag, Ihre Frage vielleicht auch?
Ja, guten Morgen. Frage nicht, aber meine Erfahrung vielleicht.
Mhm, gerne.
Ich bin 63 Jahre alt und habe über so eine Kontakt-Internetbörse meine zukünftige Frau kennengelernt, die ich im Spätsommer heiraten werde.
Wie sind Sie da vorgegangen? Wie lange mussten Sie suchen? Wo haben Sie sich da angemeldet?
Ich bin unter anderem bei Elite gewesen, da habe ich sie jedenfalls gefunden. Ich bin da ungefähr 2 Jahre gewesen.
Und 2 Jahre ist schon eine lange Zeit auch.
Ja, habe auch einige nette Damen kennengelernt und habe die Erfahrung gemacht, wenn man ehrlich sagt, wer man ist und was man sucht und was man mag und nicht mag, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man zumindest Menschen trifft, wo vieles auf einer Linie liegt.
Und haben Sie das Gefühl, dass diese Suche über das Internet, hat das irgendwie so das erste Treffen mit Ihrer jetzt zukünftigen Frau auch verändert? Ist das anders, als wenn Sie jetzt nicht über das Internet gesucht hätten? Können Sie sich noch erinnern, wie das dann damals war?
Ja, ich denke schon. Also zum Beispiel ein erstes Telefongespräch ist häufig sehr wichtig. Wenn man also die Stimme hört und wie jemand redet, das macht schon... Das vermittelt schon einen guten Eindruck. Mhm. Neben einem Foto, das man ja nicht unbedingt sehen muss. Das muss jemand ja freigeben bei dieser Seite. Das sieht man ja nicht von vornherein. Also für Frauen habe ich gemerkt, und das weiß ich aus Gesprächen, sind diese kostenlosen Seiten eher problematisch bis gefährlich. Mhm. Weil sich dadurch sehr häufig dubiose Männer rumtreiben, sage ich mal.
Herr Förster, vielen Dank für Ihren Anruf. Ich gebe mal einige Dinge, die Sie angesprochen haben, weiter hier in die Runde. Herr Förster hat gesagt, dass man sich ehrlich präsentieren sollte und darstellen sollte, wie man wirklich ist. Frau Rittig, wie macht man das am besten?
Am besten stellt man sich so, dass man sagt, ich mag oder ich finde es toll, das. Dass man wirklich sagt, was zeichnet mich aus, wozu habe ich Lust, was finde ich spannend. Anstelle von, ich suche eine liebenswerte Frau, mit der man alles, was zu zweit mehr Spaß macht, genießen kann. So etwas, das sagt nicht wirklich viel aus.
Das wäre dann aber zu allgemein und zu platt gehalten.
Ganz quasi. Genau, mhm. Ganz genau. Aber wenn ich jetzt sowas sage wie, ich finde es klasse, in der Sonne 5,5 Kilometer an der Elbe entlang zu spazieren, mich danach auf eine Bank zu setzen, die Schiffe zu beobachten und danach einen Flammkuchen mit Thunfisch und Oliven zu essen. Darunter kann man sich was anderes vorstellen. Und das ist etwas, was in ein Profil einfach reingehört, dass man sich bildlich etwas unter einer Person vorstellen kann und dass man so die Anzahl der Zuschriften einfach deutlich erhöhen kann und auch selber, wenn man auf der Suche ist, eben gucken kann, wer hat solche Sachen in seinem Profil stehen? Wo geht es nicht um 0815? Wo habe ich das Gefühl, dass da wirklich jemand hintersteht, den ich auch spannend finde?
Wir haben noch einen weiteren Anruf. Uns hat jemand aus Erfurt angerufen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist denn Ihre Erfahrung?
Also ich habe jetzt schon seit einiger Zeit, ich bin 32, ich habe da schon zweimal guten Erfolg gehabt. Einmal auf einer kostenpflichtigen Seite, auf neu.de. Mhm. Da habe ich meine längste Beziehung kennengelernt, mit der war ich 5 Jahre zusammen. Und jetzt habe ich auch mal Finja ausprobiert, habe sehr positive Erfahrungen mitgesammelt. Man darf ja immer nicht vergessen, bei diesen ganzen Online-Portalen, es geht ja immer darum, den Erstkontakt dort zu schließen und dann geht es ja so darauf hinaus, dass man sich einfach mal persönlich trifft, auf einen Kaffee trifft und dann sieht man ja, ob es Klick macht oder nicht Klick macht. Und
das heißt, Sie sind auch mit den kostenlosen Portalen zufrieden und haben da gute Erfahrungen gemacht?
Ich habe da gute Erfahrungen gesammelt und ich habe auch einen relativ großen Freundeskreis. Ich gehöre ja auch zu der Generation im Endeffekt, die mit Internet groß geworden ist. Von meinen Freundinnen, da hat es eigentlich fast jeder genutzt oder hat jeder schon mal genutzt und jemanden mal kennengelernt und ich kenne viele, die positive Erfahrungen gesammelt haben und die jetzt auch ihren aktuellen Partner darüber kennengelernt haben. Das ist eben für unsere Generation vielleicht eine gute Möglichkeit, aber das ist ja nicht nur die einzige Möglichkeit.
Und auch kein Tabuthema mehr, sondern das ist auch ganz normal.
Nee, dass man redet ja drüber, man tauscht sich aus, man schaut die Profile des anderen an, gibt da noch Tipps, welches Bild sollte man lieber rausnehmen, wo könnte man den Text vielleicht noch optimieren und so und hilft sich eigentlich gegenseitig ein relativ gutes Portal aufzubauen oder ein gutes Profil aufzubauen.
Da wird sich also gegenseitig geholfen, ja. Vielen Dank für Ihren Beitrag.
Ja, sehr viel dran.
Schönen Tag noch, tschüss. Davon ausgehend würde ich auch gerne nochmal aufgreifen, was der Hörer davor gesagt hat. Der sagte, dass es wichtig sei, wenn man telefoniert. Also man datet ja relativ lang, beziehungsweise man schreibt erstmal. Was ist dann der nächste Schritt, der dann kommen sollte? Sollte man wirklich erstmal telefonieren oder wenn man noch kein Foto von dem anderen gesehen hat, sollte man vielleicht skypen? Was ist so der nächste Schritt? Frau Mucher, was sagen Sie?
Also wir raten dazu, nicht allzu lange hin und her zu mailen. Sondern wenn sich zwei Menschen füreinander interessieren, dann sollte man recht schnell miteinander telefonieren, auch miteinander skypen, um sich dann vielleicht mal zu sehen und sich dann auch relativ flott treffen. Und wir raten dazu, das beim ersten oder bei den ersten Malen immer an einem öffentlichen Ort, also in einem schönen Café, in einem Restaurant, in einem Park zu tun und nicht in den eigenen vier Wänden oder denen des anderen. Ganz einfach, um auch noch so eine gewisse Sicherheit zu haben und und nicht jedes Date, nicht jedes Blind Date führt ja dazu, dass man sich nochmal wiedersehen will, um das dann eben auch beenden zu können, wenn es nicht so schön ist.
Frau Rittig, kommen von Ihnen dann noch Tipps, Vorschläge?
Also auf alle Fälle so schnell wie möglich treffen. Die größten Frustrationspunkte, die ich in der Beratung immer wieder höre, ist, wir haben uns 2 Monate lang so schöne E-Mails hin und her geschrieben und es hat alles gepasst und jetzt habe ich gar nichts mehr gehört. Das ist eine ganz typische Klage, die ich einfach bekomme. Und deshalb mein Rat, so schnell wie möglich treffen.
So schnell wie möglich
heißt? So schnell wie möglich. Es kann nach 2, 3 E-Mails, nach 2, 3 Nachrichten, es kann auch von der Frau einfach die Frage kommen, wollen wir uns treffen? Das muss in dem Fall nicht unbedingt der Mann sein. Man kann telefonieren, wenn man das möchte, man kann sich treffen. Was ich dann aber immer noch mit auf den Weg gebe, ist dieses erste Treffen möglichst kurz zu halten. 1 Stunde, maximal 2 und es am besten auch schon so kommunizieren, dass es eben dann nach dieser Zeitspanne beendet sein wird, danach noch einen Termin legen oder was auch immer. Und dass die einzige Frage, die man in dieses Treffen eigentlich mit nimmt, die ist, war dieses Treffen, war das Gespräch so angenehm, dass ich mich mit demjenigen gerne noch einmal wieder treffen möchte. Das ist eigentlich das Einzige, was es für dieses erste Treffen braucht, damit dann der Druck und die Erwartungen einfach weiter unten sind und man das Ganze mit einer etwas leichteren Seite angehen kann.
Frau Mukhasi,
ja, ich würde das absolut bestätigen und vielleicht ergänzend dazu noch, wenn man zu lange nur Mails austauscht, dann bauen sich einerseits hohe Erwartungen auf, wenn das eben auch ein schöner Austausch ist. Und man baut sich ja in einem digitalen Zusammenhang auch so ein Bild auf von dem anderen und sollte einfach ganz schnell überprüfen, ob eine reale Begegnung noch damit vergleichbar ist. Ne?
Ich würde auch gerne noch mal auf die Fotos zu sprechen kommen. Das hat der Hörer aus Erfurt auch gerade angesprochen, dass man sich da gegenseitig auch Tipps gibt, welche Fotos sollte man vielleicht lieber rausnehmen. Wie sollte denn so ein Foto aussehen? Nehme ich ein klassisches Bewerbungsfoto, nehme ich was sehr Privates oder... Frau Rittig, vielleicht die Frage auch an Sie. Ja. Wie sieht so ein Bild aus?
Also ich würde eins nehmen, auf dem man auf alle Fälle lächelt. Das ist mal das erste Kriterium, wo man einen doch gepflegten Eindruck erkennen kann. Und dann eins, was zum eigenen Typ passt. Wenn jemand jetzt gerne die Hippie-Klamotten anhat, dann soll das bitte auch auf dem Foto sein. Und wenn jemand sich im Anzug mit Krawatte wohlfühlt, dann soll auch das auf dem Foto sein. Dafür, dass man mit diesem Foto sich dann eben so darstellt, wie man ist und dass derjenige dann auch einen Eindruck bekommt. Und bei den meisten Portalen gibt es ja auch die Möglichkeit, mehrere Fotos hochzuladen. Dazu rate ich auch, mal in dieser Situation, mal in der Urlaubssituation, was auch immer, freigeschaltet werden. Da unterscheide ich dann zwischen, sind das welche, wo die Fotos direkt sichtbar sind, da ja, reicht dann eins. Bei denen, die freigeschaltet werden, wie bei Elite Partner oder Parship, da wird das dann sowieso erst später freigeschaltet und dann können das dann auch ruhig mehrere sein.
Es gibt auch inzwischen Agenturen, die so eine Leistung anbieten, dass man ein Gesamtpaket bekommt, dass man Fotos von sich machen lässt, auch ein Profil schreiben lässt. Ghostwriter gibt es inzwischen, die dann auch diesen ersten Kontakt sozusagen übernehmen. Was halten Sie denn davon?
Ja, also... kann man machen, wenn man das möchte. Ich würde nicht unbedingt dazu raten. Ich würde dann schon lieber selber gucken, was macht einem selber Spaß, was möchte man da reinschreiben, welches Foto gefällt einem. Vielleicht zum Fotografen gehen oder jemanden fragen, Mensch, kannst du ein schönes Foto von mir machen? Denn im Endeffekt geht es ja darum, dass man sich selber auf den Weg begibt, einen Partner zu finden. Und dann auch bitte einen Partner, der zu einem passt. Und da ist eine Sache, die ich einfach in der Beratung immer wieder merke, dass einige Menschen sehr passiv an die, ich sag's mal, Suche rangehen, dass sie sich freuen, wenn sie gefunden werden. Und dass dieses Finden einfach die Gefahr birgt, dass man jemanden anderen entscheiden lässt, ob derjenige einen toll findet oder nicht. Wenn ich jetzt selber aktiv werde, kann ich selber Gelegenheiten schaffen, ich kann Menschen kennenlernen, ich kann selber prüfen, wie gefällt mir das, was sind da für Bedenken, wie fühlt sich das an, möchte ich da lieber einen Korb austeilen, sagen, ich habe das Gefühl, das passt nicht unbedingt oder möchte ich denjenigen nochmal wiedersehen und dann bin ich selber in der Verantwortung, ich kann selber wählen. Von daher würde ich eher sagen, selber machen.
Der Marktplatz, die Sendung für Verbraucherfragen, für Ihre Fragen. Und bis 11:30 noch wollen wir sprechen über die Online-Partnersuche. Und Partnersuche, das beschäftigt natürlich nicht nur hierzulande, klar, sondern das ist auch in anderen Ländern ein Thema, in Japan. Denn dort gibt es zurzeit auch eine ganz spezielle Zielgruppe, die sich immer mehr herausbildet, auch bei uns. Das sind die Älteren. Bevor wir über Online-Angebote bei der Partnersuche für alle über 50, 60 plus sprechen, hören wir mal, wie japanische Senioren das machen und warum sie auch im Alter eben nicht einsam sein wollen. Jürgen Hanefeld.
Manchmal ist es schön, allein zu leben. Meistens aber nicht. Hier kann ich wenigstens Frauen treffen. Das macht doch mehr Spaß als Fernsehen. Der 66-Jährige gibt den Dandy. Braun gebrannt, mit Strohhütchen, dem knallblauen Sakko und den geblümten Röhrenjeans fällt er sofort ins Auge unter den 40 Teilnehmern des Kennenlerntreffs mit Kaffee und Kuchen. Dem Paradiesvogel gegenüber das glatte Gegenteil. Statt Hawaii-Look seriöser Geschäftsmann, dunkler Anzug mit Krawatte und Einstecktuch. Als ich Mitte 70 war, hat mich meine Frau verlassen. Jetzt suche ich jemanden zur Unterhaltung. Also nicht Sex, sondern eine Frau, mit der ich meine Zeit verbringe. Die sitzt eigentlich schon neben ihm, wenn man die aufmunternden Blicke sieht. Ach, vor 10 Jahren schon hat mich mein Mann wegen einer anderen sitzen lassen. Und ich habe gemerkt, dass ich deswegen schief angesehen werde. Auch deshalb suche ich hier nach einem neuen Mann. Konkatsu heißt so eine Party in Japan. Das Wort bedeutet Suche nach einem Ehepartner. Früher vermittelten wir ausschließlich jüngere Leute, sagt Masahiro Misatake, der Direktor der Heiratsagentur. Aber die Vergreisung der japanischen Gesellschaft schreitet so schnell voran, dass auch viele Ältere eine Zielgruppe für uns sind. Die Zahl der alten Singles wird schließlich immer größer. Zurzeit beläuft sie sich in Japan bereits auf 10 Millionen Menschen. Der offiziellen Statistik zufolge haben fast die Hälfte aller Frauen und 20% aller Männer, über 65, keinen Partner mehr. Die jüngste in dieser Konkatsu-Gruppe ist 49, hergerichtet allerdings wie eine 19-Jährige, mit Röckchen, Söckchen und Barbie-Blick. Ich war noch nie verheiratet und werde bald 50. Da habe ich mir gedacht, ich habe noch 40 Jahre Leben vor mir. Die will ich doch nicht allein verbringen. Ich war mit 30 schwanger, aber nicht verheiratet. Jetzt ist meine Tochter erwachsen und will plötzlich einen Vater haben. Deswegen bin ich hier. Und dann ein in sich gekehrter Mann, der sich überraschend öffnet. Vor 7 Jahren ist meine Frau an Magenkrebs gestorben. Ich habe lange getrauert, aber jetzt beschlossen, eine neue Welt kennenzulernen. Ich will nicht warten, bis ich erfahre, dass ich vielleicht selbst auch Krebs habe. Also, wenn ich hier eine Freundin finde, wird mein Leben vielleicht schöner.
Jürgen Hanefeld über ältere Japaner auf Partnersuche. Frau Mucha, gibt es denn hierzulande auch ganz spezielle Online-Angebote, wenn man als älterer Mensch auf Partnersuche gehen möchte und sich ins Netz klickt?
Ja, die gibt es denn auch hier in Deutschland. Ist diese Zielgruppe eine immer wichtig werdendere für die Online-Partnersuche? Also da hat sich in den letzten Jahren auch so eine Öffnung nach oben eingestellt, dass eben immer mehr Senioren nicht nur mit dem Internet, sondern auch mit der Online-Partnersuche vertraut sind. Und für die ist es ja noch viel manifester, was so für die 30-, 40-Jährigen gilt, dass eben der Freundeskreis ein etablierter ist und man auch im sozialen Umfeld nicht so leicht jemanden kennenlernt. Und dafür gibt es eine Reihe von speziellen Nischenanbietern, nennen wir sie. Das sind so die kleineren Single-Börsen, die sich eben auf ganz bestimmte Zielgruppen konzentrieren, wie zum Beispiel die Silver Surfer.
Und zum Thema Nischenanbieter hat auch Thomas Meinhardt einen Beitrag. Thomas Meinhardt hat Ihre Hörerfragen gesammelt, E-Mails gesichtet und ist jetzt bei uns im Studio.
Ja, eine E-Mail aus Dresden. Von, ich kürze mal ab, R. 32 Jahre alt. Sie schreibt, ich persönlich habe meinen Traummann ungesucht und unverhofft in einem Online-Spiel gefunden. Ob es durch die gleiche Denkweise, die Art des Spiels gekommen ist, man weiß es nicht. Die Realität zum gegenseitigen Kennenlernen, was dann folgte, schreibt sie noch, die Realität übertraf dann beiderseitig auch noch die Erwartungen. Also herzlichen Glückwunsch.
Und dazu haben wir jetzt auch noch eine Hörerin in der Leitung aus Ostfriesland. Schönen guten Morgen.
Ja, moin. Ich rufe aus Ostfriesland an und bin auch inzwischen 60 Jahre alt und habe auch einen Partner gefunden auf eine vergleichsweise ungewöhnliche Art. Und da wurden ja in Ihrem Beitrag auch immer angesprochen, die Interessen, die irgendwie zusammenpassen müssen. Und ich suchte einfach Menschen, die meine Einstellung des Vegetarismus teilen und suchte also Leute, mit denen ich Kontakt haben kann, die Rezepte und Buchtipps austauschen und Argumente. Naja, und habe eigentlich, ohne dass ich direkt einen Partner suchte, mich auf einer Vegetarierseite eingeloggt und habe dann durch Zufall entdeckt, dass neben diesen Dingen, die ich wirklich suchte, ein kleiner Hinweis darauf war, auf eine Möglichkeit, eine Beziehung zu finden. Und aus reiner Neugier habe ich die angeklickt und habe eine ganz minimalistische Beschreibung meiner Person dort abgegeben, auch ohne Foto. Und dann bin ich wieder als nicht internetbegeisterter Mensch eine Woche oder 14 Tage nicht an den PC gegangen, habe den dann geöffnet und dann wurde dort ein Neuzugang angekündigt. Ich klicke das an und sehe, auch ohne Foto, weil ganz neu, dass sich dort ein Mann eingeloggt hat, der das gleiche Alter hat, der aus dem gleichen Ort kommt und der sich mit einem Kürzel dort angab, das mir bekannt vorkam. Mhm. Ich habe dem guten Mann eine Mail geschrieben, kennen wir uns, wir wohnen im selben Ort und so weiter. Und dann hat sich herausgestellt, dass dieser Mensch nicht nur Vegetarier ist, sondern wir diverse gemeinsame Hobbys haben, dass er eine Straße weiter wohnt als ich und dass wir uns kennen über die Kürzel durch einen Tauschring, der hier im Ort eine ganze Zeit lang bestanden hat. Das heißt, war schon sehr seltsam.
Das heißt also, der Zufall übers Internet hat bei Ihnen funktioniert.
Der hat funktioniert. Ja. Und das Seltsame ist, Sie sprachen ja eben, dass gerade in bestimmten Alter dann auch diese sozialen Komponenten wichtig sind. Das Putzige ist, dass sich unsere Kinder kennen und sich unser Bekanntenkreis zum Teil überschneidet. Und da wir nun aus der Nestbauphase sind, hat das eben den positiven Effekt. Wir wohnen dicht zusammen. Es kann jeder seinen Bekanntenkreis, seinen Freundeskreis, sag ich mal, behalten. Mhm. Er überschneidet sich. Und wir haben jetzt seit 3 Jahren eine sehr schöne Beziehung miteinander. Das heißt, können unsere Hobbys und unsere Vorlieben teilen. Und das ist eine tolle Sache. Damit hätte ich nie gerechnet. Und insofern ist es vielleicht nochmal ein Tipp, auch für andere Hörer, einfach zu gucken bei Internetseiten, wo bestimmte Interessengruppen sich finden. Ob auch da eine Möglichkeit ist, unabhängig jetzt von einer reinen Partnerbörse, jemanden zu finden.
Da haben Sie großes Glück gehabt. Vielen Dank für Ihre Geschichte.
Ja, bitteschön, gern geschehen.
Ich möchte da noch gleich anschließen. Bei Facebook schreibt Johannes Hoffenreich von einer Seite, die heißt jumwi.de. Und er schreibt, das ist eine Seite, da kann ich beispielsweise Menschen zum gemeinsamen Kochen zu mir nach Hause einladen und auf meinem Profil, wenn ich möchte, auch angeben, ob ich Single bin oder nicht. Und sagt eben, auch darüber gibt es eine Möglichkeit, andere Menschen, neue Menschen kennenzulernen. Jetzt wollen wir gucken noch, welche Hörerfragen Thomas Meinhardt gesammelt hat.
Wir haben ja jetzt Sachen gehabt, wo es auf die Nähe ankam. Und genau diese Nähe ist für einen Hörer aus Flensburg das Problem. Er sagt, er ist alleinerziehender Vater und hat deshalb nicht so die großen Möglichkeiten, große Reisen zu machen oder übers Wochenende einfach mal auch nur in eine Stadt, die 100 Kilometer weiter weg ist. Das ist so ein bisschen sein Problem. Und auch die Präsentation, sagt er, auf Online-Börsen, da weiß er noch nicht so recht, wie er sich präsentieren soll, wie er vorgehen soll.
Frau Riesig, da hätten Sie wahrscheinlich einen Tipp, ne?
Da habe ich einen Tipp. Ja, ich hab einen ganz ähnlichen Fall gerade in der Beratung gehabt. Das war ein Landwirt, der auch auf dem Land im Umkreis gelebt hat. Er hat das über das Internet probiert. Es war allein dadurch bedingt, dass es einfach nicht viele in seinem Umkreis gab. Er hat relativ wenig Zuschriften bekommen. Wir haben das Profil dann umgeschrieben. Dadurch wurde das etwas mehr. Er hat ein paar Gelegenheiten gehabt, sich mit ein paar getroffen, ein bisschen beschnuppern können. Passt es nicht? Er hat dann gesagt, Mensch, ich probiere es mal mit Single-Partys in Hamburg, einfach um Gelegenheiten zu schaffen. Ich habe ihm das dann irgendwann wieder ausgeredet. Es ist zu weit weg und dass da jemand ist, der passt, ist sehr unwahrscheinlich. Wir sind dann einen anderen Weg gegangen und haben geguckt, was sind einfach so seine Interessen? Wo sind gemeinsame Schnittstellen? Wo könnte er Leute kennenlernen? Und irgendwann sagte er, Mensch, Reiten findet er klasse. Da meinte ich, Reiten, wunderbar. Wie viele Reitställe gibt es denn in der Nähe, so im Umkreis, ich sag mal 20 Kilometer? Und das waren dann so 2 Hände voll. Und da ist er jetzt eben am Gucken und am Suchen. Das heißt,
also erfolgreich
es geht,
war er noch nicht, aber
er ist am Gucken und ich denke, er ist immer dichter dran. Aber was einfach die Aussage dahinter ist, ist dann zu gucken, was sind Interessen, was sind Gelegenheiten, die geschaffen werden können? Wo sind im Umkreis, was machen Freunde für Einladung, wo kann ich mit hingehen, wo kann ich selber einladen, wie kann ich auf der Arbeit vielleicht aktiver werden, je nachdem, wie dann die Situation des Einzelnen ist, müsste man dann wirklich im Einzelfall gucken, was da für Möglichkeiten sind.
Und für Reitfreunde, Frau Mucher, gibt es ja auch sogar auch spezielle Seiten. Es gibt ja wirklich Special Interest Seiten, sehr spezielle.
Ja, also all die Fälle, die gerade geschildert wurden, das sind, denke ich, Menschen, die eben in Nischen-Single-Börsen oder Themen-Single-Börsen sehr gut aufgehoben sind. Es gibt mittlerweile eben Single-Börsen für Alleinerziehende. Es gibt Single-Börsen für Hundefreunde oder Hundebesitzer. Da gestaltet sich ja die Partnerschaft Partnersuche manchmal auch schwierig, denn man sagt, was mache ich nun, wenn ich auf jemanden treffe, den finde ich furchtbar nett, aber der mag keine Hunde, ist für mich ein Ausschlusskriterium. Also für all diese kleineren Gruppen, die vielleicht auch mit einer ganz bestimmten Problematik konfrontiert sind, wie eben ein Landwirt, für den gibt es sowas wie Jobsingles, also eine Singlebörse, die nach Berufsgruppen unterteilt ist und dann eben die spezifischen Anforderungen der einzelnen Berufsgruppen berücksichtigt. Für den wäre vielleicht sowas auch eine Möglichkeit noch gewesen.
Wenn ich da vielleicht noch einmal rein darf. Ja klar, es gibt diese kleinen Anbieter, das ist auch super. Für einige ist das total geeignet. Was man dann nur auch einfach berücksichtigen sollte oder sich angucken sollte, wenn man sich das überlegt, wie viele Mitglieder sind denn da und wie viele sind auch in meinem Aktionsradius? Wie stecke ich den ab? Wie weit bin ich bereit zu fahren? Meistens sind das so um die 20 Kilometer und mehr dann auch nicht. Das heißt, dass man da dann auch schon gucken sollte, ist da irgendjemand in meiner Region in eben dieser Börse auch vertreten dafür, dass das dann auch Sinn macht. Man kann es probieren und
aber Sie sind sonst, da eher skeptisch.
Ich bin da vielleicht eher skeptisch, denn manchmal ist es doch einfach, dass man in der Masse, in den vielen Leuten da eher einen findet. Es kann super funktionieren. Die Dame, die aus Ostfriesland berichtet hat, das ist dann so ein Beispiel. Es kann immer mal wieder super funktionieren. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen, als Landwirt auf Landflirte.de zu gehen und mich nur da aufzuhalten, denn da ist dann auch das Mann-Frau-Thema. Da sind wahrscheinlich einfach mehr Männer unterwegs als Frauen.
Also super funktionieren tut es oft nicht mit dem Kleingedruckten. Das haben einige Hörer festgestellt. Herr S. beispielsweise streitet sich mit einem Anbieter einer Partnervermittlung Internet über den Zeitpunkt der Kündigung. Und da gibt Lars einen Tipp zu per E-Mail. Er schreibt, Kündigung sofort nach der Anmeldung. Dann vergisst man es auf jeden Fall nicht. Die Agentur meldet sich dann schon, wenn das Abo wirklich ausläuft. Und eine Hörerin aus Baden-Baden hat auch negative Erfahrungen mit der Kündigung, weil die ihr zustehende Gelderstattung einfach nicht funktioniert hat. Sprich, die Agentur, der Anbieter hat nicht seine Pflichten erfüllt. Wie verhält man sich? Wie dokumentiert man Kündigungen, Frau Rehberg? Wie setzt man seine Ansprüche durch?
Genau, also die Kündigung am besten in der Tat mit Einschreiben schicken. Dann hat man, wie gesagt, den Nachweis, dass sie auch zugegangen ist. Ansonsten ist es so, natürlich, bevor ich mich anmelde, sollte ich einen Blick ins Kleingedruckte werfen. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass alles, was da steht, auch stimmt, nicht? Also wenn man dann Zweifel hat, sich über Sachen streitet, dann sollte man da auch eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen und mal zu einer Verbraucherzentrale oder zum Anwalt gehen und fragen, stimmt das auch nicht? Es ist ja nicht in Stein gemeißelt, was in den AGB steht. Das kann auch mal falsch sein und unwirksam. Also da nicht alles glauben, was da steht, aber trotzdem vorab einen Blick reinwerfen. Dann ist man jedenfalls informiert, was der Anbieter meint.
Und jetzt hieß es gerade von einem Hörer, dass man sofort die Kündigung aufsetzen soll, wenn man sich gerade erst angemeldet hat. Wie sinnvoll finden Sie das?
Das finde ich eigentlich jetzt auch nicht schlecht, kann man machen, sonst auf jeden Fall im Kalender notieren, nicht weil man kündigen muss. Wie gesagt, bei Partnervermittlung kann man meiner Meinung nach ohnehin fristlos kündigen. Und dann kann man sich ja auch ohnehin überlegen, ob man vielleicht am Anfang eine ganz relativ kurze Laufzeit wählt, ja. Oder ob man gleich das Jahrespaket, was einem günstig erscheint, nimmt oder nicht lieber erstmal einen Monat guckt, ob da überhaupt das Portal für mich ansprechend ist.
Mhm. Und wir haben noch weitere.
Ja, auch negative Erfahrungen, trotz einiger netter Dates, schreibt ein Hörer mit der E-Mail, habe ich festgestellt, dass es auch viele tote Profile gibt oder Pfade, die einfach nicht funktionieren. Soll man das dem Anbieter dann melden? Reagiert der Anbieter darauf? Wie sind da die Erfahrungen? Oder sagt man einfach, naja, das ist eben so, wenn ich eine Zeitungsanzeige aufgebe, kriege ich auch Post, die mir nicht gefällt.
Ich würde das einfach ignorieren. Ich würde das einfach ignorieren und drüber hinweggehen und dann zum nächsten gehen, zum nächsten Profil, was ich interessant finde.
Ja, ich würde das auch bestätigen. Also die Anbieter investieren schon auch sehr viel Zeit und Mühe hinein, Fake-Profile zu löschen oder Karteileichen auszusortieren. Aber das spielt sich eben bei den großen Portalen dann auch in tausender Höhe ab. Deswegen würde ich auch dem Einzelnen raten, sich dann nicht zu sehr darauf zu konzentrieren, sich für die Mitgliederdatei zu engagieren, sondern sein Ziel weiter zu verfolgen. Und etwas zu ignorieren.
Ich würde da gerne noch mal eine Frage in die Runde stellen. Wie, also wenn wir jetzt gerade über Fake-Profile sprechen, ich habe mich gestern mal einfach angemeldet bei einer der großen Partnerbörsen und habe da auch unterschiedliche Angaben gemacht, jedenfalls keine richtigen, und habe trotzdem schon, nachdem ich den Persönlichkeitstest abgeschlossen habe, nach kurzer Zeit Vorschläge bekommen mit Männern, mit denen ich mich treffen könnte. Überprüfen die Portale da gar nicht die Angaben, die man da macht?
Doch, das tun sie schon. Aber selbst wenn die Profile handverlesen sind oder handgeprüft sind, lässt sich oftmals ein Fake-Profil nicht so schnell enttarnen. Das heißt, das enttarnt sich dann in der Praxis. Also man wird dann irgendwann feststellen, die Frau, die ist gar nicht ernsthaft an Kontaktvorschlägen interessiert, die geht nicht wirklich auf Anfragen ein, die lockt sich nicht ein. Also so ein Fake-Profil kann schon eine Zeit lang in der Börse wabern, bis man es entdeckt und dann auch deaktiviert.
Und habe ich da als Nutzer eine Möglichkeit, das zu erkennen eigentlich? Oder?
Zum Beispiel, also Sie erkennen es schon daran, ob Ihnen jemand antwortet. Das ist natürlich kein Garant, dass es sich dann unbedingt um ein Fake-Profil handeln muss. So die klassischen Fake-Profile, die sind auch in sich nicht schlüssig. Da sehen Sie, dass die oft sehr schnell flüchtig ausgefüllt wurden. Teilweise sind Nonsens-Texte in diesen Freitextfeldern enthalten. Also wenn man genau hinschaut, dann kann man so ein Fake-Profil schon, also dann kommt einem das schon verdächtig vor.
Mhm. Noch weitere Hörermeldungen.
Ja, Julia schreibt, ich bin Studentin und möchte nicht dafür bezahlen. Das kann sie sich nicht leisten. Die Auswahl der Datingportale ist dann sehr beschränkt. Und sie schreibt, als Frau, besonders als junge, attraktive Frau, bekommt man viele Zuschriften. Man sollte sehr genau auswählen. Aber das ist ja auch vielleicht ein Vorteil, den das Online-Dating bietet. Die eigenen Ansprüche kann man ja dann anhand des Profils des anderen sehr gut überprüfen. Und sie macht noch die Anmerkung, im höheren Alter ist es sicherlich auch sinnvoll, Geld zu bezahlen. Gibt es signifikante Unterschiede zwischen dem, was man bezahlt und dem, was man bekommt? Oder andersrum, sind kostenlose Börsen eher für junge Leute und, wie die Julia schreibt, ältere vielleicht eher gut aufgehoben in Börsen, wo man bezahlt?
So pauschal würde ich es nicht sagen, denn zum Beispiel die Nischen-Single-Börsen, die wir jetzt eben angesprochen haben für die 50-Pluser, die kleineren Portale sind auch nicht so hochpreisig. Wir sagen immer, wer wirklich ernsthaft an einer langfristigen Partnerschaft interessiert ist, der ist in der Regel bei den etwas höherpreisigen Partneragenturen besser aufgehoben. Denn die Spaßvögel melden sich da nicht an und bezahlen eben mal eben 100 Euro plus, um ein bisschen Schabernack zu treiben. Also auf den kostenlosen Portalen, es gibt wie gesagt auch gute, Finja wurde eben erwähnt, das ist durchaus ein seriöses Portal, aber auf den kostenlosen Portalen, da wo Männer nicht zahlen, da werden eben auch attraktive Frauenprofile sehr häufig angeschrieben und müssen dann erstmal aussortieren und schauen, was ist denn da wirklich auch an einer aufrichtigen Anfrage dabei.
Gerhard sagt, er hat seine Frau vor vielen, vielen Jahren beim Tanz kennengelernt. Das hat den Vorteil, man sieht den Menschen gleich. Man kann beim Tanzen auch vielleicht ein Körpergefühl ausdrücken, indem man sich ein wenig mehr oder weniger drückt. Man gibt sich die Hand. Also das empfiehlt er nach wie vor. Und Andreas schreibt, er empfiehlt die Zeitungsanzeige. Das hat ja doch den Vorteil, ich annonciere nämlich da, wo ich auch als Leser zu Hause bin. Also da, wo meine Interessen in meiner Zeitung sich wiederfinden, da annonciere ich dann. Und das ist für ihn das Mittel der Wahl, auch weil nicht so teuer.
Ich möchte da jetzt... Ja,
richtig. Ja, wenn ich dazu der Kontaktanzeige vielleicht etwas sagen kann, das sehe ich ähnlich. Also wenn jemand auf dem Land oder nicht direkt in der großen Stadt wohnt, dann kann eine Kontaktanzeige in einem lokalen, in einer lokalen Zeitung, das kann echt zum Erfolg führen. Und ich habe da auch einige Geschichten, wo das wirklich funktioniert hat. Und selbst in einer Stadt wie Hamburg gibt es zum Beispiel das Hamburger Abendblatt, die dann Kontaktanzeigen auch online schalten. Und da habe ich auch sehr positive Erfahrungen von meinen Klienten gehört.
Also auch der alte Weg über die Kontaktanzeige funktioniert noch.
Funktioniert immer noch.
Ich möchte jetzt gleich nochmal zu der Hörerin, zu der Julia ergänzen. Bei Facebook schreibt, gibt jemand nochmal den Hinweis auf bipflirt.de. Das ist eine Plattform zum Wiederfinden von Menschen, vor allem an Unis gibt es diese Möglichkeit, wenn man jemanden in der Bibliothek gesehen hat und sich nicht traut, ihn anzusprechen oder wie auch immer, dass man ihn danach dann bei bipflirt suchen kann. Auch das ist relativ erfolgreich, vor allem für die Jüngere, für die Jüngeren auf Partnersuche sozusagen.
Frau Mucher, auf welcher Seite finde ich denn ein paar gute Tipps, wie ich ein Profil erstelle?
Das finden Sie zum Beispiel auf Singlebörsenvergleich.de. Also wir sind ja nicht nur ein Vergleich, sondern auch ein Informationsportal und haben eine sehr große Ratgeberrubrik, in der man eben viel auch nachlesen kann dazu, wie erstelle ich ein Profil, wie schreibe ich eine gute Kontaktanzeige und was steht in den AGBs so drin. Also das finden Sie schon auch alles bei uns.
Und dann haben wir auch ein deutschlandweites Single-Berater Netzwerk auf die-singleberater.de und auch da gibt es jede Menge Tipps und Hinweise zum Dating. Wer ruft wen an? Wann melde ich mich? Wie viel Zeit sollte dazwischen sein? Wo man sich auch in dieser Richtung noch ganz viele Sachen einfach holen kann.
Jetzt haben wir noch mal einige Hinweise bekommen von unseren Gästen hier im Marktplatz.
Ja, ja, Herr Meiner? Es gibt auch manche Börsen, die bieten einen Testzugang an. Frau Rehberg, muss ich dann darauf achten, dass ich wirklich nur den Testzugang habe und ich mich längerfristig verpflichte?
Auf jeden Fall. Es gibt ja so Börsen, die anbieten ganz günstig und 2 Wochen und danach ist man dann aber für ein halbes Jahr soll man gebunden sein und das wird dann recht teuer. Auf jeden Fall gucken, wie ist es da geregelt? Soll sich das automatisch dann in eine teure Mitgliedschaft verwandeln? Also da auf jeden Fall dreimal hingucken.
Und das war dann jetzt auch die letzte Frage hier in unserem Marktplatz. Verlinkt, verabredet, verliebt. Was hilft bei der Partnersuche? Das war heute unser Thema. Vielen Dank für Ihre Fragen, Anregungen und Geschichten. Ein Dankeschön geht auch an Thomas Meinert, der Ihre Fragen gesammelt hat, sowie an die Kollegen von Regie und Technik. Und natürlich an unsere Gäste einmal hier im Studio, Pamela Mucher von Singlebörsevergleich.de. Vielen Dank. Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg und Dana Rittig, Singleberaterin in Hamburg. Auch Ihnen beiden vielen Dank nach Hamburg.
Ja, gerne. Gerne.
Hier im Deutschlandfunk folgen jetzt die Nachrichten, anschließend Umwelt und Verbraucher. Und diese Sendung können Sie nachhören, wenn Sie mögen, im Internet unter dradio.de. Nächsten Donnerstag gibt es wieder einen Marktplatz, dann zum Thema Musikstreaming-Dienste von Spotify bis Last.fm. Ich verabschiede mich hier, wünsche Ihnen einen schönen Tag und sage Tschüss.